Ich möchte beten. Herr, lass uns dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen, aber nicht lieben, dass wir es hören, aber nicht tun, dass wir ihm glauben, aber ihm nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Psalm 112 ist der Wochenpsalm für diese Woche und ich möchte Sie heute mit hineinnehmen in diesen Text. Stellen wir es uns vor. Da steht im alten Israel ein Geistlicher, ein Lehrer, ein Verkündiger des Wortes vor der Gemeinde, vor einer Gemeinde vielleicht wie unserer. Wenn wir, und das werden wir gleich tun, den Text betrachten, dann scheint es den Leuten, die da stehen, um folgende Frage zu gehen. Wie geht eigentlich ein gerechtes Leben? Wie geht ein Leben in enger Bindung an Gott? Und was habe ich davon? Der Psalmschreiber gibt auf diese Fragen eine Antwort. Der Psalm ist ein Lehrgedicht, kein Gebet, das haben Sie vielleicht gemerkt, als wir den Psalm vorhin gemeinsam gesprochen haben. Gott wird nicht angerufen, niemand lobt Gott, niemand klagt und niemand bittet. Es ist eine Unterweisung. Ich lade Sie also ein, am Sonntagmorgen sich in eine kleine Lehrstunde zu begeben und sich auf den Gedankengang dieses Psalms einzulassen. Am Anfang steht das Gotteslob. Ohne Gotteslob geht es nicht. Halleluja, das ist das hebräische Wort für die Aufforderung, lobt den Herrn. Gut, wenn das am Anfang und von allem am Anfang steht, auch am Anfang von allem Nachdenken über das Leben mit Gott. Kein Nachdenken über das Leben mit Gott ohne Gotteslob. Ich lese uns den ersten Vers. Da heißt es, Halleluja, wohl dem, der den Herrn fürchtet und der große Freude hat an seinen Geboten. Da fällt gleich am Anfang ein Wort, das uns vielleicht etwas Sorgen machen könnte. Den Herrn fürchten, die Furcht vor Gott. Es geht dem Psalmbeter nicht darum, den Menschen zu sagen, dir geht es dann gut, wenn du Angst vor Gott hast. Das wäre eine schiefe Frömmigkeit. Es geht ihm ja um einen Menschen, dem es gut, dem es wohl geht. Es geht dem Psalmbeter um einen Menschen, von dem die Leute sagen, das ist ein glücklicher Mensch. Geht es dem aber gut? Der ist ein glücklich zu preisender Mensch, der, ja eben der, der Gott fürchtet. Aber warum geht es? Worum geht es hier? Ich nenne den gleichen Vers noch einmal mit anderen Worten, die Basisbibel übersetzt so. Glücklich ist, wer zum Herrn gehört und seine Gebote voller Freude befolgt. Aus der Bindung an Gott, aus der Treue zu Gott, aus der Achtung und aus dem Respekt vor Gott, sagt der Gläubige, dann will ich in den Ordnungen Gottes leben, dann will ich's auch tun, dann geht's ums Handeln. Ich mache ein Beispiel. Ich sage zu meiner Frau, ich bin für dich der Mann der Liebe, ich liebe dich. Das bleibt so lange abstrakt und sie wird so lange den Kopf schütteln. Was soll ich damit anfangen, bis es Gestalt bekommt, bis ich's tue? Sie in den Arm nehme, Zeit habe, die Kinder ins Bett bringe, die Spülmaschine ein- und ausräume, das Bad putze, bis es tätig wird. Ich handle aus Liebe heraus. Und auf den Glauben übertragen, ich kann immer sagen, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch. Entscheidend ist, was sich daraus ergibt. Was tue ich denn dann? Das, was ich bin, was mich ausmacht, das muss mein Handeln bestimmen. Und so ist es mit der Gottesfurcht. Es geht bei der Gottesfurcht nicht um ein Gefühl oder um etwas, das ich nur im Kopf habe, sondern Gottesfurcht will gelebt sein. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Der Psalm geht zunächst einen anderen Weg und einen anderen Gedanken. Wohl dem Menschen, sagt er, wohl dem Menschen und glücklich zu preisen, so wird der Mensch genannt, der Gott folgt. Und wie dieses Glück, dieses Wohlsein aussieht, dazu jetzt die nächsten Verse. Verse 2 bis 4. Wir reden vom frommen Menschen. Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande. Die Kinder der Frommen werden gesegnet. Sein Reichtum und Fülle wird in ihrem Haus sein. Ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, gnädig und barmherzig und gerecht. So ist es. Der Psalmschreiber findet hier zunächst alttestamentliche Glücksbeschreibungen. Und das mögen auf den ersten Blick jetzt nicht unsere sein. Es ist erstmal ein Glück in dieser Welt und nicht in der nächsten, das hier beschrieben wird. Wir sind ja schnell dabei zu sagen, im Himmel geht's uns dann gut. Das hier beschriebene Glück ist erstmal irdisch. Die Kinder sind da, sie kommen voran im Leben, es geht weiter, da ist eine nächste Generation, die man loben kann. Und da ist Wohlstand. Hier ist es vor allem irdischer Wohlstand, der beschrieben wird, der genannt wird. Es geht nicht um Reichtum, aber es ist genug da, um halbwegs sicher zu leben. Und da ist eine Idee von Gerechtigkeit, die Bestand hat. Das ist nicht eine Gerechtigkeit, die ich mir selber schaffe, keine erarbeitete Gerechtigkeit, keine Selbstgerechtigkeit, sondern ein Aufgehobensein in Gott. Wenn der Gott, mit dem ich unauflöslich verbunden bin, gerecht ist, dann ist das meine Gerechtigkeit und die hat Bestand. Nun haben aber vielleicht viele von uns keine Kinder. Und mancher von uns ist auch nicht wohlhabend. Vielleicht reicht es nicht einmal. Zwei Dinge dazu. Das Alte Testament denkt nicht so individuell wie wir heute. Was ist mein Wohlstand? Welches ist mein Kind? Die Kinder gehören der Familie, von den Urgroßeltern bis zum Großneffen. Und sie gehören der Gemeinschaft. Sie gehören einem sowieso nicht und sie gehören einem schon gleich gar nicht alleine. Und auch der Wohlstand der Gemeinschaft wird nicht so individuell gefasst wie ich mein privates Bankkonto. Die Frage ist in Israel nicht, was habe ich, sondern haben wir genug und kommen wir aus damit. Und wir sind als Christen schnell dabei, das Ganze dann so zu lesen. Im Alten Testament geht es um irdischen Wohlstand, aber für uns Christen sind die Schätze im Himmel. Ja, wir haben unseren Schatz im Himmel. Und wir sollen unser Herz nicht an irdische Dinge hängen. Und ja, wenn Paulus sagt, selbst wenn wir etwas haben, sollen wir so leben, als hätten wir es nicht. Und auch als Christen können, und wir sehen das hier und in aller Welt, können wir in bitterer Armut leben, ohne das Glück, das wir uns manchmal erhoffen. Und es gibt unter uns Christen in dieser Welt Not. Und wir haben manches nicht, von dem wir denken, wir hätten es gerne. Hier in dieser Predigt und mit diesem Text ist nicht alle Not und Ungerechtigkeit dieser Welt zu bedenken. Und wir müssten viel reden, auch angesichts dieser Verse, über das, wo jeder und jeder Einzelne von uns denkt, da komme ich aber zu kurz und da habe ich etwas nicht, was ich mir wünschen würde. Wir können hier nicht drüber reden und manches gehört ins eigene persönliche Gespräch. Was ich hier kann, ist dem Text folgen und eine von vielen Spuren aufzeigen, die hier gelegt wird. Das ist nicht die Lösung für alle Fragen zum Thema Reichtum und Glück in dieser Welt, aber es ist die Spur dieses Textes. Der Beter macht einen Zusammenhang auf. Wie ich glaube und wie ich denke und an wen ich mich halte und wer oder was mein Leben bestimmt, das macht erstmal einen Unterschied. Ich habe damit keinen Anspruch auf jedes Glück, wenn ich Gott folge. Aber es gibt doch einen Zusammenhang zwischen wer ich bin und was ich glaube und dem, wie ich lebe und wie es mir geht und wie ich damit umgebe. Diesem Psalm hier liegt ein großer Gedanke zugrunde. Gott hat Eigenschaften. Er ist gnädig und barmherzig und mächtig und groß und gütig und voller Liebe. Und ich könnte so weitermachen. Und aus diesen Eigenschaften heraus handelt Gott. Er schafft die Welt, schafft sich den Menschen, schafft sich ein Gegenüber, er wählt ein Volk, er rettet dieses Volk aus Ägypten, geht mit diesem Volk den Weg durch die Wüste und durch die Jahrhunderte und ringt mit diesem Volk. Und Gott rettet die Welt in Christus und Gott zieht den Menschen zu sich und Gott schafft Heil. Und alles, was Gott tut, entspricht seinem Wesen. So wie Gott ist, so handelt er. Und jetzt kommt der Übertrag. Der Psalmbeter weiß, wenn meine Existenz in diesem Gott verankert ist, dann bin ich nicht nur gut aufgehoben in der Gemeinschaft mit diesem Gott, sondern dann muss das auch sichtbar werden. Und dann darf und dann muss das Gestalt bekommen in meinem Leben. Und wenn wir es als Christen formulieren, wenn ich Christ bin, meine Existenz in Christus verankere, er mich gerettet und erlöst hat und mein Handeln bestimmt und mein Leben in seiner Hand hat, dann darf und dann muss das mein Leben bestimmen. Und dann hat das Auswirkungen. Natürlich gelingt ein Leben mit Gott besser als ein Leben ohne Gott. Das gilt für den Einzelnen und das gilt für Gruppen und das gilt für Gesellschaften. Das ist keine Glücksgarantie. Das heißt nicht, dass es nicht auch Leid und Schmerz und Geschrei und Not gibt. Aber die Bewährung in der Not, vielleicht die Bewältigung der Not, gelingt in Bindung an Gott besser. Die Bewährung in der Krankheit, in der Armut, in der Schwachheit, vielleicht auch deren Überwindung, gelingt in Gott besser als ohne Gott. Der Psalm ist getragen von der Idee, dass ein Leben gelebt werden muss. Jeder von uns muss das Leben, in das er und sie hineingestellt ist, leben. Aber in Bindung an Gott und im Tun seiner Gebote gelingt es besser. Glücklich ist, wer zum Herrn gehört und seine Gebote voller Freude befolgt. Nichts anderes sagt Jesus am Ende in der Bergpredigt. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Die Erfahrung ist doch die, denen, die im Dunkeln sitzen, scheint das Licht. Wie es hier heißt, den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis. Der Christus, der sagt, ich bin das Licht der Welt, der will denen leuchten, die im Finstern sitzen. Und andersrum, die, die im Finstern sitzen und dieses Licht haben, denen geht es gut. Vers 4 ist der Übergang. Genannt werden drei Eigenschaften, die Gott zugerechnet werden, nämlich Gnade und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Eigenschaft ist nutzlos, wenn sie nicht zur Tat wird. Es hilft nichts, wenn ich sage, ich bin gnädig und ich bin barmherzig und ich bin gerecht, wenn es keiner sieht. Diese hier genannten Eigenschaften Gottes werden da sichtbar und erfahrbar, wo Gott handelt. Würde Gott nicht handeln, was wüsste man von seinen Eigenschaften? In dem, was Gott tut, erfährt Israel, der Gläubige, der Psalmbeter, da erfahre ich, da erfährst du, wie Gott ist. Er handelt in Gnade, in Barmherzigkeit und in Gerechtigkeit. Und so begegnet mir Gott in der Finsternis. Hier hinein strahlt Gottes Licht, packt mich, macht mein Dunkel hell und ist mit mir mittendrin. Aber jetzt kommt der Auftrag. Wenn Gott so ist, wie er ist, dann kann ich nicht anders sein. Wenn Gott gnädig und barmherzig und gerecht ist, dann bin ich es, der seine Existenz in Gott verankert und festmacht. Doch bitte schön auch. Ich muss dementsprechend leben. Es muss raus, es muss zur Tat werden und es muss Gestalt bekommen. Und damit steigt der Psalm, es ist ein Lehrgedicht, nun ein. Und in vielen kurzen Beispielen wird entfaltet, wie so ein Leben jetzt aussehen kann. Jetzt kommen wir zurück zur Eingangsfrage, der Frage nach der Gottesfurcht. Es bringt mir nichts zu sagen, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch. Wo sieht man's? Und wie lebst du? Und jetzt wird der Psalm zum Loblied auf ein gerechtes Leben. Vers 5, wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Oder mit anderen, einfacheren Worten, gut steht es um den Menschen, der barmherzig ist, der schenkt und der verleiht und sich bei seinen Geschäften an das Recht hält. Vielleicht ist Freigebigkeit ein gutes Wort für das, wie der fromme Mensch hier beschrieben wird. Er hat die Barmherzigkeit Gottes erfahren und ist barmherzig mit seinem Nächsten. Er ist von Gott beschenkt und das, was er geschenkt bekommen hat, verschenkt und verleiht er gerne. Es ist nicht das Verleihen mit dem Interesse, einen eigenen Profit zu machen, sondern ein Verleihen, um die Not des anderen zu lindern. Im ersten Moment denken wir natürlich an Geld und sind schnell dabei zu sagen, ich habe eh keins übrig. So einfach ist das nicht. Die Bibel warnt sowieso eher vor dem Geldverleih, das schafft nur Feindschaft. Aber was ist das, was wir haben und was wir freigebig verschenken und verleihen und in andere investieren könnten? Vielleicht habe ich Zeit oder ich weiß etwas. Oder ich habe Kraft oder Geduld. Oder ich kann eine Hilfe sein. Vielleicht habe ich ein gutes Wort. Einen Küchentisch, an dem andere sitzen könnten. Habe ich Zeit für ein Gebet für andere, ein gutes Wort und vielleicht nur einen Gruß. Was kann ich gerne verschenken und verleihen und hergeben? Glücklich, wer ein freigebiger Mensch ist. Und die Rechtschaffenheit. Da geht es auch nicht gleich um die großen Dinge, an die wir im ersten Moment denken. Betrug, den anderen übers Ohr hauen, sich Profit erschleichen. Es geht vielleicht einfach um ein solides, ein rechtschaffenes Leben und Handeln, auch wenn keiner hinschaut, auch wenn es keiner sieht, habe ich meine Dinge in Ordnung. Vers 6. Er wird niemals wanken, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Zum Wanken muss ich kurz ausholen. Das Bild hier ist dies. Die Erde steht auf Säulen und diese Grundfesten der Erde wanken nicht. Das garantiert Gott. Wenn für den Gläubigen die Grundfesten der Erden ins Wanken zu geraten scheinen, wenn der Boden unter den Füßen nicht mehr trägt, dann wird alles unsicher. Und der Gedanke hier ist, der Gläubige kommt nicht ins Wanken. Der Gläubige wankt nicht, nicht weil er so ein toller Held ist, sondern weil Gott seinen Stand, weil Gott seinen Bestand garantiert. Das bedeutet nicht, dass uns das Leben nicht gehörig schütteln kann. Das kennen wir, da kommt Krankheit, da kommt Not, da zieht's uns den Boden unter den Füßen weg. Wir denken, dass wir schwanken, wir denken, dass wir fallen. Aber Gott garantiert unser Festbleiben, weil er uns hält. Der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Der zweite Halbvers hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen eine zwischenmenschliche. Haben Sie schon mal den Satz gehört, den kannst du vergessen? Das ist auf dem Fußballplatz leicht gesagt, den kannst du vergessen. Aber manche sagen das auch über einen Menschen als Wort, über ein anderes, über ein ganzes Leben. Den kannst du vergessen. Derjenige, der in Gott geborgen ist, das ist keiner, von dem andere sagen, den kannst du getrost vergessen. Warum nicht? Weil sein Leben für andere einen Unterschied macht. Es ist gut, dass es den gibt, der bleibt in Erinnerung, der ist eine Hilfe. Und die zweite Bedeutung dieses Halbverses, denken wir nicht manchmal, dass Gott uns vergessen hat, dass Gott uns übersieht? Es ist Gottes Eigenart und Gottes Handeln, dass er keinen vergisst. Dich nicht und mich nicht und niemals. Er ist nicht vergessen. Vers 7, vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht, sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Es kann sein, dass man im Leben unter die Räder kommt. Sie kennen das. Da ist im Moment alles ruhig und man denkt, das wird sicher nicht so bleiben. Irgendeine schlechte Nachricht kann kommen. Die Mutter gestürzt, das Kind verletzt, der Arbeitsplatz doch wieder weg, die Diagnose vom Arzt. Und all die schlechten Nachrichten dieser Welt, wie viele sitzen in unseren Tagen vor den Nachrichten und haben Angst? Was kommt da denn noch alles? Und auch in dieses Paket aus Ängsten gehört, wie denken die anderen über mich? Was muss ich da hören? Was wird über mich gesagt? Welches Gerücht ist über mich im Umlauf? Der fromme Mensch ist nicht naiv. All das gibt es und all diese Ängste sind real und sie müssen angeschaut werden. Aber der Fromme hat jemanden, an den er sich in seinem Leben halten kann. Einen, auf den er mit gutem Grund hofft, egal welche Nachricht kommt. Es wird keinen Moment geben in meinem Leben, an dem mir etwas zustößt und Gott sagt, da kann ich dir jetzt leider auch nicht helfen. So einen Moment wird es nicht geben. Und Gott wird sich aus meinem Leben nicht davon machen. Niemals. Er ist Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Jesus aus dem Grab geholt hat, auf den darf ich hoffen. Er ist mit mir in meinem Leben mittendrin. Es mag die schlimme Kunde geben, die schlimme Nachricht. Aber im Letzten brauche ich mich nicht zu fürchten. Verankert in Gott braucht man sich vor den Gefährdungen und vor den schlechten Nachrichten im Letzten nicht zu fürchten. Vers 8. Sein Herz ist getrost und er fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Am Ende wird Gott das letzte Wort haben und nicht das, was mich ängstigt. Am Ende wird nicht das Böse triumphieren, nicht die Krankheit siegen, nicht das Dunkle gewinnen. Am Ende steht Gott. Dieser Vers ist auch der Ausdruck einer Gewissheit, dass mit Sicherheit der und das Böse am Ende nicht davonkommt. All die Bilder vom Leid und vom Schrecken der Welt dieser Tage, das kann man doch nur ertragen, wenn man weiß, dass am Ende ein Gott steht, der auch der gerechte Richter ist. Der Böse kommt nicht einfach so davon. Auch er muss sich am Ende Gott stellen, tröstlich, dass auf seine Weise Gott am Ende alles in Ordnung bringen wird. Und dieser Vers ist kein hämisches Herabsehen auf den Feind. Aber es ist die Gewissheit, dass nicht Hölle, Tod und Teufel das letzte Wort haben werden, sondern Christus. Das gilt für mein ganzes Leben mit allem, was es in dieser Welt ausmacht. Vers 9. Er streut aus, gibt den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und sein Horn wird erhöht mit Ehren. Oder einfacher der Schluss des Verses, er wird in Ehren gehalten. Nochmal geht es in die Praxis und ins Tun. Ausstreuen. Jesus sagt, wer hingibt, der empfängt. Den Armen geben. Jesus sagt, die Starken brauchen den Arzt nicht, sondern die Schwachen, die Bedürftigen, die Stinkenden und die Hilflosen. Wo begegne ich? Den Armen. Wenn wir fragen, woher kann denn diese innere Freigebigkeit kommen? dann hilft vielleicht folgender Gedanke. Hier heißt es, seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Die von Gott zugesprochene, zugewiesene Gerechtigkeit, die bleibt und die kann keiner nehmen. Das gilt in Gottes Zusage an Israel. Ich bin dein Gott und du gehörst unauflöslich zu mir. Und das gilt uns als Christen. Ich will dir ein gnädiger Gott sein. Das ist das, was mich hält und was mich trägt. Und dann kann ich dem Gedankengang dieses Verses folgen, wenn das, was ich auf ewig behalten will und muss, die Gerechtigkeit, die Gott mir zuspricht, wenn das mir keiner nehmen kann, dann kann ich auch geben und teilen, was ich hier geschenkt und anvertraut bekomme. Dann kann ich auf Hoffnung ausstreuen. Dann werfe ich die Dinge, die ich weitergebe, ja nicht weg, sondern ich gebe sie im Guten weiter. Die Schlussverse. Der Frevler wird sehen und es wird ihn verdrießen. Mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen. Was die Frevler wollen, das wird zunichte. Ich habe es eingangs gesagt, der ganze Psalm hat einen Lehrcharakter. Und die Botschaft ist, du sollst nicht so sein wie die Frevler. Und jetzt muss man der Übersetzung folgen, der Frevler ist nicht unbedingt der moralisch böse und schlechte Mensch. Darum geht's hier gar nicht. Der Unterschied zwischen dem Frevler und dem Frommen ist, der eine lebt in Bindung an Gott und der andere nicht. Der eine bindet sich an Gott und ist an Gott gebunden. Er ist mit Gott. Und der andere ist gottlos. Er hat keine Bindung an Gott. Es ist der, dem Gott gleichgültig geworden ist, der Gott irgendwie los geworden ist. Und ja, da hat der Psalm am Ende eine Härte. Es macht einen Unterschied, ob mit Gott oder gottlos. Es macht einen Unterschied, wie ich lebe. Wir reden als Christen oft über den Unterschied, komme ich in die Hölle oder in den Himmel. Das ist eine wichtige Frage. Für den Psalmbeter ist es hier eine andere. Ganz konkret, wie lebst du? Wie hältst du es mit deinem Gott? Bekommt deine Bindung an ihn, an deinen Gott, bekommt dein Glaube eine Gestalt in deinem Leben und wird das sichtbar? Dann bist du glücklich zu preisen. Lebe in Bindung an deinen Gott Tag für Tag. In jeder Begegnung mit einem Bedürftigen, in jeder Hinwendung zu einem Schwachen, in jedem Fall, in dem du versuchst, das Richtige, das Bessere, das Gerade zu tun. In jedem Verschenken und Weitergeben und Teilen und Ausstreuen. Und der Frevler, der ohne Gott, der gottlos lebt, der wird daneben und stehen und sagen, das hätte ich auch gerne. Ich hätte auch gerne einen Gott, der mich gerecht spricht. Einen Gott, der mir beisteht, einen Gott, der dafür sorgt, dass ich nicht wanke, dass ich nicht falle, einen Gott, der mich nicht hängen lässt. Anders als der Gerechte, dessen Gerechtigkeit und Ehre bleiben, so sagt es der Psalm, muss das Vorhaben der Frevler vergehen. Es hat schlicht keinen Bestand. Gebe Gott, dass unser Glaube so sichtbar wird, dass der ohne Gott ist, diesen Gott finden kann. Dass es attraktiv ist zu glauben. Dass es sichtbar wird, dass es einen Unterschied macht, wenn man glaubt. Wenn man es nicht sieht und wenn man es nicht merkt und wenn man es nicht spürt, wie soll es denn dann einladend sein? Wie soll denn einer sagen können, geht's dir gut, dass du ein gläubiger Mensch bist? Kommen wir zum Schluss. Glücklich zu preisen ist der sich an Gott hält. An den Gott, der gnädig und barmherzig und gerecht ist. Und glücklich ist der zu nennen, in dessen und mit dessen Leben sichtbar wird, dass er zu diesem Gott gehört. Hat der Mensch es gut, der sein Leben in Bindung an diesen Gott lebt? Das sollte die kleine Gemeinde damals in Israel von diesem Psalm lernen. und wir wohl heute Morgen auch. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, regiere und bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.